Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Absolut Relativ, deinem Podcast für Herzensbildung. Ich melde mich zurück. Vor Ostern waren wir ein paar Tage weg und im Anschluss hatten wir jede Menge Familienbesuch. Da hat mir einfach die Muße gefehlt. Ich hoffe, du hast die letzte Folge noch grob im Sinn, denn da setzen wir heute nochmal an. Wir hatten gesagt, dass wir Kindern mehr von dem geben sollten, was sie wirklich brauchen und weniger von dem, was sie sich wünschen. Was sie sich wünschen, ist wohl nicht schwer herauszufinden, aber was sie brauchen, das wollen wir uns heute nochmal gemeinsam anschauen. Was bildet die Basis, damit unsere Kinder sowohl zu selbstbewussten als auch mitfühlenden Individuen heranreifen? Erstmal vorab. Kinder brauchen im Grunde genommen auch nichts anderes als wir Erwachsene. Der einzige Unterschied ist, dass Kinder uns dafür brauchen. Das macht auch gleich einen anderen ganz wesentlichen Punkt deutlich. Je besser wir mit uns selber klarkommen, desto besser können wir unsere Kinder unterstützen. Ich habe neulich in einer Kita gelesen, Kinder sind Schwamm und Spiegel ihrer Umwelt. Sie nehmen einiges auf, aber geben auch einiges wieder zurück. Wenn etwas also nicht so läuft, wie du es dir für dein Kind wünschst, dann lohnt es sich immer auch, mal bei dir nachzuschauen. Im Wesentlichen sind es zwei Dinge, die unsere Kinder von uns brauchen. Wir sollten ein gutes Gefühl für sie und ihre Bedürfnisse entwickeln und dabei von Zeit zu Zeit auch einen gesunden Blick auf ihre Entwicklung werfen. Als kleine Eselsbrücke, unsere Kinder brauchen Herz und Auge von uns, damit wir sie gleichermaßen von innen wie von außen erfassen können. Das Herz erfasst vor allem die Grundbedürfnisse des Kindes nach Liebe, Sicherheit und Anerkennung. Du erinnerst dich, die drei Gs. Jeder Mensch möchte sich gerne geliebt, geschätzt und geborgen fühlen. Mit zunehmendem Alter kommt aber noch etwas dazu. Menschen brauchen auch das Gefühl, gebraucht zu werden. Je selbstständiger ein Kind also wird, desto größer wird auch sein Beitrag. Erst in der kleinen Familiengemeinschaft bis schließlich auch in der großen Gesellschaft. Besonders dieser Aspekt wächst und entwickelt sich mit dem Kind mit. Bevor es gleich wieder ein bisschen philosophisch wird, ein ganz praktisches Beispiel aus unserem Familienalltag, das den Unterschied hoffentlich greifbarer macht. Vorab zur Erklärung, mein Mann nutzt gerne eine starke Sprache. Lass dich dadurch bitte nicht irritieren. Ich muss mich bis heute immer wieder daran erinnern, mich mehr darauf zu konzentrieren, was er zum Ausdruck bringen will und weniger darauf, mit welchen Worten er das tut. Kinder scheinen das aber im Gegensatz zu mir noch instinktiv drauf zu haben. Also, unser Sohn war vielleicht in der 5. Klasse und hatte in der Schule eine 4 für seine Arbeit zurückbekommen. Er war untröstlich, als er zu Hause ankam, und auch mit allem gut zureden, konnte ich ihn einfach nicht auffangen, bis ein paar Minuten später mein Mann zur Tür hereinkam. Mit einem Blick und seiner durchdringenden Art hat er unseren Sohn gefragt, wer hat dir wehgetan? Keiner, Babi, gab's zur Antwort, aber ich habe eine schlechte Note geschrieben. Ein kurzer Moment, um die Situation zu erfassen und dann, weißt du was? Scheiß auf die Schule. Augenblicklich waren alle Tränen getrocknet und unser Sohn strahlte wieder. Man konnte ihm den Stein regelrecht vom Herzen fallen hören. Er muss sich schlagartig zu 100% verstanden gefühlt haben. Was hat mein Mann damit auf seine lapidare Art zum Ausdruck gebracht? Die Botschaft ist schlicht. Nichts und niemand ist es wert, dass du dich dafür so fertig machst. Und du bist nicht alleine, ich verstehe dich. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht zu erklären, dass mein Mann nicht wirklich der Meinung ist, dass man gänzlich auf die Schule scheißen sollte. Er hat einfach seinen Punkt deutlich gemacht. Ein paar Tage später, Kinder haben ja schnell den Dreh raus, und unser Sohn kommt etwas umständlich um die Ecke. Er hat die nächste Arbeit vor der Brust und versucht sein Glück nochmal, aber diesmal mit Kalkül. Er fängt an, sich in Gegenwart seines Babi darüber zu beschweren, dass das ganze Lernen so übertrieben schwierig wäre und obendrein auch unnütz sei. Wieder versucht mein Mann im Bruchteilen die Situation richtig einzuschätzen. Und diesmal liegt der Fall ganz anders. Also sagt er kurzerhand und ohne lange Erklärung, dieses Mal bringst du mir eine 1 nach Hause. Klar widerspricht die Aussage inhaltlich komplett der ersten, aber unser Sohn versteht die Botschaft mühelos. Mühe musst du dir trotzdem geben, Freundchen, und versuch nicht, mich zu verarschen. Würde mein Mann einen der beiden Kurse einfach blind beibehalten, würde das Boot früher oder später zerschellen. Entweder würde unser Sohn uns irgendwann auf der Nase rumtanzen, oder wir würden ihn ständig gängeln und unter Druck setzen. Manchmal braucht es eben das eine und manchmal das andere. Deswegen tue ich mich auch schwer mit einem einmal festgelegten und von da an stur fortgesetzten Erziehungsstil. Egal welche Richtung es ist, wir sollten uns fragen, kann denn wirklich eine Richtung immer richtig sein? Oder braucht es nicht immer eine Mischung verschiedener Konzepte, die sich idealerweise mit dem Kind mitentwickelt? Im ersten Fall hat mein Mann sich bedürfnisorientiert gezeigt, auch wenn er auf all diese Theorien ohnehin pfeift, er ist ein Praktiker durch und durch. Im zweiten Fall leistungsorientiert. Letztendlich hat unser Sohn aber weder gänzlich auf die Schule geschissen, noch hat er bei der nächsten Arbeit eine Eins nach Hause gebracht und keiner hat sich daran gestört. Was er aber hoffentlich mitgenommen hat, sind zwei wichtige Lektionen für sein Leben. Häufig, wie in dem Beispiel, geht es für uns Eltern also darum, unterscheiden zu lernen. Ist das gerade echt oder bereits eine Strategie? Braucht mein Kind mich gerade oder benutzt es mich? Erfordert die Situation Gefühl oder Köpfchen von mir? Kinder sind bekanntlich auch nur Menschen und Menschen erkennen sehr schnell ihre Gelegenheiten und, gerade wenn sie noch unbewusst sind, das hatten wir letztes Mal, werden sie sie natürlich auch nutzen. Es heißt doch so schön, Gelegenheit macht Diebe. Allein weil die Versuchung in jedem Einzelnen von uns wohnt, weiß Gott nicht aus Boshaftigkeit. Deswegen ist auch die Idee von Strafe und Belohnung nicht wirklich hilfreich, sondern einfach aus der menschlichen Natur heraus. Was die Idee von Konsequenzen als regulativ hingegen umso sinnvoller erscheinen lässt. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Wenn es also darum geht, zu unterscheiden, ob das Anliegen meines Kindes echt oder Strategie ist, können dir folgende Fragen bei der Klärung helfen. Wie würde ich mich verhalten, wenn das gerade nicht mein Kind wäre? Was würde ich tun oder ihm sagen? Und wie würde sich mein Kind verhalten, wenn nicht ich, sondern jemand anderes, zum Beispiel die Lehrerin, jetzt hier an meiner Stelle wäre? Wenn Kinder mit uns wiederholt ein bestimmtes Verhalten zeigen, das sie woanders nicht zeigen, ist das ein Hinweis, dass sich dieses Verhaltensmuster zwischen uns, also in Abhängigkeit voneinander, etabliert hat. In dem Beispiel von eben. Unser Sohn war auch in der Gegenwart seiner Lehrerin bereits total geknickt. Das Feilschen ums Lernen für die nächste Prüfung aber hätte er sich bei ihr nicht gewagt. Da mein Mann für so etwas Antennen hat, hat er gleich regulierend und passgenau einwirken können, sodass sich kein Muster verfestigt hat. Jetzt will ich nochmal versuchen, dir die beiden ein gutes Gefühl für das Kind und einen gesunden Blick auf das Kind gegenüberzustellen. Was ich hier mit dir teile, sind einfach meine Gedanken zu dem Thema, nicht etwa wissenschaftlich oder gründlich recherchiert, sondern selbst erfahren und beobachtet. Sozusagen gefühlte Fakten. Deshalb freue ich mich ausdrücklich, wenn du sie hinterfragst und vielleicht sogar in einem Kommentar ergänzen möchtest. Ein gutes Gefühl für sein Kind zu haben, ist etwas sehr Persönliches und hilft uns, unser Kind als Individuum zu respektieren. Es bedeutet, sein Wesen zu erfassen, das, was es bereits in diese Welt mitbringt, was an ihm unverkennbar ist und woran wir auch nicht rütteln sollten. Jedes Kind ist ein Überraschungsei für sich und zum Glück kann man nicht aus jedem alles machen. Wenn du so willst, findet sich hier das Prinzip der bedingungslosen Liebe wieder, die dem Kind ein Urvertrauen und absoluten Rückhalt bietet. Sie erlaubt Ausnahmen, macht Zugeständnisse und ermöglicht Freiheiten. Im Gegensatz dazu, einen gesunden Blick auf das Kind zu haben, ist etwas eher Sachliches und hilft uns, die Entwicklung unseres Kindes zu justieren. Es bedeutet, zu erfassen, welche Persönlichkeit das Kind entfaltet, in welche Richtung es durch die Prägung tendiert. Zu was für einem Menschen entwickelt sich mein Kind? Ist es ein guter Freund? Wie ist sein Sozialverhalten? Was für Rückmeldungen bekomme ich? Wie geht es mit Frustrationen um? Diese Form der Liebe ist bedingungsvoll. Sie setzt Regeln, fordert und fördert und gibt dadurch eine klare und verlässliche Orientierung. Durch ein gutes Gefühl der Eltern für ihr Kind wird es im Umgang mit seiner inneren Welt gestärkt. Indem wir uns in unsere Kinder hineinversetzen, schenken wir ihnen die Basis für eine gute Beziehung zu sich selbst und Selbstfürsorge. Durch einen gesunden Blick auf das Kind wird es auf den Umgang mit der äußeren Welt vorbereitet. Indem wir unser Kind hin und wieder mit einem gesunden Abstand betrachten, unterstützen wir seine Beziehung zu anderen und die Selbstverantwortung als Mitglied der Gesellschaft. Das Gefühl für unsere Kinder ermöglicht es uns, sie nicht zu überfordern. Wie eine Art Welpenschutz haben sie alleine aufgrund ihrer Unreife Schonung, insbesondere vor Verurteilung, verdient. Wir fördern Nähe, Bindung und Geborgenheit. Hier sind die Fragen wichtig: Fühle ich mich meinem Kind nahe? Fühlt sich mein Kind mir nahe? Wie geht es meinem Kind? Wie erlebt mein Kind dieses oder jenes? Das Kind lernt hier, ich darf Fehler machen, ohne deswegen in Ungnade zu fallen. Ein gesunder Blick für unsere Kinder ist ein Schutz vor Unterforderung. Es geht darum, im Kind auch eine gewisse Belastbarkeit oder Robustheit zu fördern, dem Kind auch etwas zuzutrauen und zuzumuten, es altersentsprechenden Aufgaben auszusetzen und es ganz allmählich auch auf die Ablösung von der elterlichen Obhut vorzubereiten. Das Kind lernt hier, ich muss mir Mühe geben. Ich kann einen Beitrag leisten, der sich nach meinen Möglichkeiten richtet. Zu viel Nähe kann erdrückend sein und uns in der Erziehung im wahrsten Sinne kurzsichtig bzw. blind machen. Halt mal ein Buch direkt vor deine Nase und versuch den Text noch zu lesen. Geht nicht? Genauso ist das auch mit den Kindern. Wenn wir ständig zu nah dran sind und unsere Kinder regelrecht vergöttern, sind wir so verstrickt in ihre Belange, dass wir leicht den Überblick verlieren. So eine Grenzauflösung tut weder dem Kind noch den Eltern gut. Es erschwert die Ablösung und damit die Vorbereitung aufs Leben. Sollte die Verstrickung trotzdem mal passiert sein, das ist wichtig, lässt sich der Knoten immer wieder lösen. Zu viel Distanz wiederum kann uns die Verbindung zu unseren Kindern kosten. Bleiben wir mal bei dem Vergleich mit dem Buch. Wenn du das Buch zu weit weghältst, kannst du irgendwann wiederum den Text nicht mehr lesen. Wer sich ständig um die Außenwirkung seines Kindes sorgt, es andauernd korrigiert und ermahnt, wird aufhören, es in seinen Bedürfnissen nach Liebe, Anerkennung und Sicherheit zu spüren. Sollte der Bindungsfaden trotzdem mal abgerissen sein, und auch das ist wichtig, kann er immer wieder neu aufgenommen werden. Das lässt sich dann auch auf alle möglichen Beispiele übertragen. Hier eins. Wenn wir ständig versuchen, unser Kind vor Infektionen zu schützen, indem wir es abschirmen, wird unser Kind keine Gelegenheit haben, ein gutes Immunsystem aufzubauen. Wenn wir aber umgekehrt unser Kind ständig verrotzt und halbgar in die Kita schicken, dann wird es sich nicht ganz auskurieren können und keine Selbstfürsorge lernen. Und so weiter und so fort, du kannst dir da sicherlich noch andere Beispiele ausdenken. Es ist übrigens so betrachtet bestimmt auch kein Zufall, dass ein häufiger Konfliktpunkt in Sachen Erziehung der ist, dass Väter sich mehr um die Robustheit ihrer Kinder sorgen, während Mütter sich mehr um ihre Sensibilität sorgen. Dabei sind beide Aspekte gleichermaßen wichtig, wie du jetzt weißt, und es ist gut und richtig, dass das Kind von beiden Teilen lernen darf. Die Natur hat sich mit Sicherheit etwas dabei gedacht, das System der Familie auf diese zwei Beine zu stellen, was andersherum aber nicht bedeutet, dass es nicht alternative Modelle und Lösungen geben kann. Im besten Fall regieren Mama und Papa mit einer Doppelspitze und das Kind hat ein kindgerechtes Mitspracherecht. Bevor wir also die Welt auf unsere Kinder und unsere Kinder auf die Welt loslassen, können Sie zu Hause schon mal durch die Vorschule des Lebens gehen und wir können Sie dabei unterstützen lernen. So, das war's für die heutige Folge. Nächstes Mal, zumindest habe ich mir das vorgenommen, geht es darum, wie Kinder im Speziellen und Menschen im Allgemeinen am besten lernen können. Viele Grüße für heute, hab einen schönen restlichen Sonntagabend, bis bald und tschüss!